Vielen Dank an das Lobpreisteam, ganz besonders heute an David Schlier, der heute mal wieder bei uns ist. Herzlich willkommen, David, Student am TSE in Erzhausen. Und jetzt schon, glaube ich, kommt er ins dritte Jahr im Sommer. Also wow, es geht voran. So gut, dass du heute da bist. Danke dir mal, lieber. Genau, wir sprechen über veränderte Perspektiven. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass in den Nachrichten die Klimakleber wieder ganz vorne stehen. Und mein erstes Bild, was ich euch mitgebracht habe, zeigt auch eine Situation, die dahinter steht. Hier ist der liebenswürdigste Klimakleber Deutschlands, so wird er in der Presse genannt, muss ein netter Typ sein. Er hat sich da irgendwo am Flughafen angeklebt und mit dieser Idee ist er an den Start gegangen. Wir haben keinen zweiten Planeten, da ist kein zweiter Planet. Wir haben nur diesen einen. Und die Wut der Menschen, die sich da zu sowas hinreißen lassen, auf dem Flughafen sich festzukleben oder auf der Autobahn oder mitten in der Stadt, das kommt uns ziemlich verrückt vor, nicht wahr? Und es nervt auch und es kann auch gefährlich sein, weil manchmal dann die Rettungswege nicht durchkommen und. Ich bin kein Befürworter davon. Aber ich verstehe die Wut, die junge Menschen haben, wenn sie sehen, welche Welt ihnen von meiner Generation überreicht wird. Als ich so alt war, wie die Leute, die jetzt sich am Flughafen festkleben, da gab es einen Satz zur Umweltbewegung, in der ich damals sehr aktiv gewesen bin, der hieß folgendermaßen: Wir haben diese Erde nicht von unseren Eltern geerbt, sondern von unseren Kindern nur geliehen. Eine indianische Weisheit. Wurde politisch dann auch entsprechend ausgeschlachtet. Wir haben diese Erde nicht von unseren Eltern geerbt, sondern nur von unseren Kindern geliehen. Und was wir da unserer nachwachsenden Generation hinterlassen, ist wirklich ein Skandal, findet ihr nicht? Die Klimakatastrophe, also ich bin jetzt 60 Jahre alt, ich habe ein gutes Leben hinter mir und also mich trifft es nicht mehr so, aber wenn ich 16 wäre, würde mich das schon noch mal ganz anders herausfordern, oder? Aber ich habe ein gewisses Verständnis dafür. Warum habt ihr nur so vor euch gelebt und nicht langfristig, nachhaltig gedacht und die Welt anders gestaltet? Das ist die Idee, die dahinter steckt. Und man kann darüber denken, wie man möchte, aber eins ist auf alle Fälle auch für uns relevant, nämlich die Frage, lebe ich für heute oder lebe ich für morgen? Das ist eine Frage der Perspektive. Lebe ich für heute oder lebe ich für morgen? Man könnte auch sagen, lebe ich für mich und gestalte mein Leben so angenehm wie möglich oder lebe ich für eine Generation, die nach mir kommt, von dessen Profit ich gar nichts mehr habe. Also ich investiere mich in eine Generation, die davon profitiert, ich selber habe aber nichts davon. Das ist eine große Frage, die auch was mit der christlichen Ethik zu tun hat. Und heute Morgen möchte ich anhand von zwei Königen dieser Frage einmal nachgehen, die diese Frage nämlich sehr unterschiedlich beantwortet haben. Die eine Antwort ist, ich lebe für heute. Die andere Antwort ist, ich lebe für morgen. Es sind beides gläubige, gottesfürchtige Könige, die in der Bibel sehr, sehr hochgehoben werden. Und trotzdem haben sie an dieser Stelle eine andere Antwort. Febe und ich kommen ja jetzt gerade frisch aus Singapur zurück und haben ein zweites Mal dort die Heart of God Church besucht. Eine unglaublich vitale Kirche mit sehr, sehr vielen jungen Leuten. Da werden ganz viele Dienste von Teenagern ausgeübt. Auch in Gottesdiensten mit Tausenden von Besuchern. Die machen hinten am Nichtpult und am Mischpult machen die den Sound und alles Mögliche. Die machen die Fotos und das Durchschnittsalter der 5000-köpfigen Gemeinde ist 22 Jahre. Ja, es ist aber keine Jugendkirche, sondern eine Kirche, die das Motto hat, alle Generationen in einer Kirche für die kommende Generation. Nicht eine All-Generations-Kirche, so ausbalanciert. Jeder muss sein eigenes Programm haben, jeder muss irgendwie zufriedengestellt sein. Das kann man machen, das machen auch viele. Sondern alle Generationen setzen sich dafür ein, dass die kommende Generation eine Hoffnung in die Zukunft hat. Das ist was völlig anderes. Und wir sind ziemlich motiviert und begeistert und ich freue mich so richtig drauf, dass in 2 Monaten die Leadpastoren dieser Kirche hier bei uns predigen werden. Den Termin darfst du auf keine Fälle verpassen. Das ist der 28. September 2024. Aber jetzt zurück zu unseren beiden Königen. Der erste König, den ich euch vorstellen möchte, er heißt Hiskia. Bibelleser werden ihn gleich richtig einordnen und sagen, wow, Hiskia war ein guter, ein Gottesfürchtiger. Er wird gelobt in der Bibel. Und wir lesen mal einen kurzen Abschnitt aus dem 2. Könige, Kapitel 20 und versuchen, seiner Geschichte auf die Spur zu kommen. Ganz kurz noch, bevor wir den Text lesen, der Hintergrund. Wenn wir dieses Kapitel aufschlagen in der Bibel und am Anfang des Kapitels lesen, darauf komme ich noch zu sprechen, dann sehen wir eine außergewöhnliche Heilungserfahrung, die dieser Mann macht. Ihm wird nämlich mitgeteilt, dass er sterben muss. Und der ist so traurig, der ist so fertig, dass er wirklich schreit und betet zu Gott, bitte verlängere mein Leben, und Gott erhört sein Gebet. Das ist der Hintergrund. Und kaum ist er genesen, wieder auf den Beinen, bekommt er Besuch von einem Abgesandten eines anderen Königs. Und diese Geschichte lesen wir einmal. Es geht immer um die Frage, lebe ich für heute oder lebe ich für morgen? Bald darauf, nämlich nach seiner Heilung, schickte Merodach-Baladan, der Sohn Baladans und König von Babel, Hiskia einen Brief und Geschenke. Denn er hatte gehört, dass Hiskia sehr krank gewesen war. Hiskia hieß die Gesandten willkommen und zeigte ihnen den Inhalt seiner Schatzkammern. Das Silber, das Gold, die Gewürze und die Duftöle, auch seine Waffen und die anderen Schätze. Er zeigte ihnen einfach alles in seinem Palast und in seinem Königreich. Kurz darauf kam der Prophet Jesaja zu König Hiskia und fragte ihn, was wollten diese Männer? Woher kamen sie? Hiskia antwortete, sie kamen aus dem fernen Babel. Was haben sie in deinem Palast gesehen? Fragte Jesaja. Sie sahen alles, antwortete Hiskia. Ich habe ihnen alles gezeigt, was ich besitze, all meine Schätze. Da sagte Jesaja zu Hiskia, lass dir Folgendes vom Herrn sagen. Es wird eine Zeit kommen, in der alles, was du besitzt, alles, was deine Vorfahren bis heute gesammelt haben, nach Babel gebracht wird. Es wird nichts hier bleiben, spricht der Herr. Deine eigenen Nachkommen werden verschleppt werden. Sie werden dort im Palast, dem König von Babel, als Eunuchen, also Kastrierte, dienen. Da sagte Hiskia zu Jesaja, diese Botschaft des Herrn, die du mir überbracht hast, ist gut. Denn er dachte sich, immerhin werden zu meinen Lebzeiten Frieden und Sicherheit herrschen. Ich merke schon an eurer Reaktion, irgendwie da fällt was auf. Ne? Diese Botschaft ist gut. Der lebt für heute. Kurz der Hintergrund für alle Leute, die das interessiert. Hiskia lebt so um die Wende vom 8. bis zum 7. Jahrhundert vor Christus. Damals gab es eine Supermacht. Das war nicht die USA und auch nicht Russland oder China, sondern die Supermacht hieß Assyrien. Es war ein großes Reich im Nahen Osten. Da gehörte der Irak dazu, Syrien, Libanon, Teile vom Iran, von der Türkei und so weiter. Und die haben die anderen Völker ausgesaugt, ne? So quasi unterdrückt und so mehr oder weniger versklavt. Und der König in Babylon, der da im Süden vom Irak lebte, der hatte sich irgendwie noch eine gewisse Freiheit bewahrt und er suchte ganz offensichtlich jetzt Verbündete, um diesen König von Assyrien zu stürzen, um sich loszumachen von ihm. Deswegen der Abgesandte und Hiskia, so stelle ich mir das vor, zeigt ihm, ja, auf mich kannst du zählen, ich habe was zu bieten, meine Schatzkammer sind voll, gemeinsam werden wir es schaffen, wir werden diesen Assyrerkönig stürzen. Und Hiskia hat sich tatsächlich den Tributzahlungen dann auch verweigert und so, lange Geschichte. Das ist so der Hintergrund. Aber was uns natürlich viel mehr interessiert, ist das, was nach ihm kommt. Und ich finde, die Reaktion, die er zeigt, er ist ein gottesfürchtiger Mann, wirklich. Aber an dieser Stelle stellen sich mir Fragen. Denn deine Reaktion auf eine katastrophale Ansage ist ja nicht in meiner Lebenszeit. Was soll's? Interessiert mich nicht. Hiskias Mindset ist, ich lebe für heute, morgen ist nicht mein Problem. Und wenn wir ehrlich sind, wir müssen das ja immer auch in unser Leben versuchen zu übertragen, ist es wahrscheinlich so, dass wir mehr oder weniger auch dazu tendieren, in dieses Mindset hineinzukommen. oder sogar da drin zu sein. Das hat auch was mit unserer Verkündigung zu tun. Ganz ehrlich, ich muss mich an die eigene Nase fassen. Denn wenn wir hier predigen, dann predigen wir in der Regel Hoffnung und Zuversicht für dein Leben, für deine Lebensgestaltung, für deine Familie, wie wir es eben gesungen haben. Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann wird dein Leben von Kraft erfüllt. Es lohnt sich, sich für Gott einzusetzen. Du hast was davon. Ist das falsch? Nein, natürlich nicht. Es ist absolut richtig. Es lohnt sich so sehr, ein Leben für Gott und mit Gott zu führen, dass es in jedem Fall auch eine mathematische Rechnung einer Rechnung standhält. Ich bekomme mehr, als ich gebe. Und deswegen sind wir sehr stark auch auf unser Leben fokussiert, auch was den Glauben anbelangt. Der Glaube bringt mir was. Und das ist nichts verkehrt, bitte nicht falsch verstehen. Ich will niemanden anklagen, ich lebe ja selber in einem ähnlichen Mindset. Der Glaube bringt mir was. Kümmer dich um Gottes Angelegenheiten und Gott kümmert sich um deine Angelegenheiten. Das funktioniert. Das ist super. Aber es ist doch wieder auf mich bezogen, auf mein Leben und auf das Hier und Jetzt. Das Mindset zu sagen, egal, ob es mir was bringt oder ob es mir nichts bringt, ich tue einfach, was Gott sagt, ist nicht so weit verbreitet. Als ich noch ein junger Mann gewesen bin oder ein Kind gewesen bin, machen wir es mal wieder noch ein bisschen länger, als junger Mann habe ich es auch nicht mehr gehört, aber als Kind habe ich häufig den Satz gehört von den Älteren, wir wollen einmal, dass es unseren Kindern besser geht. Hast du den Satz auch schon mal gehört? Echt? Ich dachte, der wäre ausgestorben. Das ist so ein typischer Nachkriegssatz. Ne? Alles kaputt, alles in Trümmern. Und jetzt bauen quasi die Eltern alles wieder auf und verzichten auf vieles. Urlaub wird abgespart, Haus wird mit eigenen Händen gebaut, Geld wird zurückgelegt. Nein, wir verzichten auf Lebensgenuss und gute Zeiten. Wir möchten mal, dass es unseren Kindern besser geht. Das ist so eine Haltung, die ich eigentlich... So habe ich das als Kind kennengelernt. Offensichtlich gibt es immer noch. Ich habe es wahrscheinlich irgendwie überhört. Ich habe mehr so den Eindruck, dass Leute mehr so leben, es muss mir jetzt gut gehen. Und ich warte nicht länger, weil das Leben ist kurz. Und warum soll ich für andere Leute irgendwas investieren, wovon ich selber nichts habe? Nein, ich bin hier und ich lebe und ich bin wichtig. Und deswegen kommt zunächst mal mein Glück. Ob wir als Christen da so einen riesen Unterschied machen, ich weiß es nicht. Also Hiskia ist auch in unserem Verständnis ein Christ, ein gläubiger Mensch und hat dann dieses Mindset. Ich frage mich, warum zerreißt er nicht seine Kleider? Warum sagt er nicht, das darf nicht sein, unmöglich? Gott, das musst du dir noch mal gut überlegen. Ja, wieso sollte er sowas machen? Weil er doch gerade erst erlebt hat, dass Gott bereit ist, seine Meinung zu ändern. Denn es ist ja der Zusammenhang, bald danach. Ja, was denn bald danach? Bald danach, als er geheilt worden war. Und was hat er denn da erlebt, als er geheilt wurde? Er hatte auch zu Gott gebetet. Die Nachricht war schrecklich, war schlimm, du wirst sterben, du wirst nicht wieder gesund werden. Seine Reaktion, ja, das Wort ist gut, ja. Der Himmel ist schön, ich fahre ab und verabschiede mich jetzt. Hat er nicht gesagt. Und lass uns mal gucken, was Hiskia sagt, als er eine negative Botschaft für sein eigenes Leben empfängt. Und das können wir dann nachlesen am Anfang des Kapitels. Lass uns da mal kurz reinschauen. Er aber wandte sein Antlitz zur Wand und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, gedenke doch, dass ich vor dir in Treue und mit rechtschaffenem Herzen gewandelt bin und getan habe, was dir wohlgefällt. Und Hiskia weinte sehr. Also, und dann kommt der Prophet, der das Unheil angekündigt hat, kommt am nächsten Tag wieder und sagt, ich weiß auch nicht, der Herr hat schon wieder zu mir gesprochen. Was ich gestern gesagt habe, kannst du alles in die Tonne kloppen. Ist schon wieder vergangen, ja. Gott hat eine neue Botschaft für dich. Du wirst noch 15 Jahre leben. Wow. Es hat sich gelohnt zu beten, es hat sich gelohnt zu flehen, es hat sich gelohnt zu weinen. Gott ist bereit zu hören. Ist das gut? Hallo, falls du in so einer Situation drinsteckst, ich rate dir, mach's wie Hiskia, wenn es um dein eigenes Leben geht. Fang doch mal an zu beten. Aber dann eben diese dreifache Ankündigung. Alles, was deine Vorfahren erworben haben, wird alles verloren gehen. Deine eigenen Enkelkinder und Urenkelkinder, die werden kastriert werden und müssen als Diener dort die Paläste schrubben. Und das Dritte ist, das ganze Volk wird weggeführt werden. Hallo? Was sind das für katastrophale Anforderungen, Ankündigungen? Jetzt an dieser Stelle nicht die gleiche Reaktion, wie als es um dein eigenes Leben geht. Das fällt doch schon auf, findet ihr nicht? Er hätte doch wissen müssen, dass Flehen und Gebet Kraft hat und dass Gott sich auch umstimmen lässt. Aber Hiskias Mindset ist, er lebt für heute. Morgen, das ist nicht meine Sache. Ich bin nur für heute verantwortlich und für mein Leben verantwortlich. Bring dir mal diesen Satz mit: Wer sich mit sich selbst beschäftigt, hat keine Kraft, sich mit anderen zu beschäftigen. Wer sich mit sich selbst beschäftigt, mit seinem Leben, mit seinem Wohlergehen und versucht, das Beste rauszuholen, hat keine Kraft, Verantwortung für andere zu übernehmen, weil er so sehr mit seinem eigenen Lebensglück beschäftigt ist. Ich verurteile niemanden. Ich würde lieber sagen, kümmere dich um dein eigenes Leben, soweit es irgendwie geht, aber kümmere dich auch um das Leben der anderen. Das muss ja kein Widerspruch sein. Aber Leben für heute heißt, das Leben morgen ist nicht meine Sache. Und der nächste Satz ist auch zum Mitnehmen. Der natürliche Mensch sagt, mein erstes Ziel ist, dass es mir gut geht. Der geistliche Mensch sagt, mein erstes Ziel ist, dass ich ein Segen für andere bin. Der natürliche Mensch sagt, mein erstes Ziel ist, dass es mir gut geht. Der geistliche Mensch sagt, mein erstes Ziel ist es, dass ich ein Segen für andere bin. Das macht den großen Unterschied. Und das führt uns jetzt schon zum nächsten König, zum König Josia. Das ist der zweite König, den ich euch vorstellen möchte. Der lebt nämlich in der Zeit, wo diese schreckliche Vorankündigung sich tatsächlich erfüllen sollte. Es rückt immer näher. Die Assyrer sind quasi schon vor der Haustüre. Und für ihn ist es alles sehr viel dramatischer als für den Hiskia. Für den war es noch weit weg. Wir wollen gleich einen Text lesen, der seine Reaktion zeigt. Zunächst mal kurz was zu ihm. Also er lebt etwa so 70, 80 Jahre später, als sich diese dramatische Situation anfängt zu entwickeln und abzuspielen. Und mitten in dieser Situation, in der Bedrohungslage, lässt er den Tempel renovieren. Ist ja auch eine gute Idee, mal den Tempel zu renovieren, so wie wir das ja auch machen. Guckt mal unser Café an. Fetten Applaus für Daniel und für Matze. Wir haben sogar jetzt die Sitzbänke über den Heizungen. Seit wie vielen Jahren haben wir dafür gebetet und gespart und gefastet. Und jetzt ist es endlich soweit. Preis dem Herrn. Vielen Dank. Super Arbeit. Also das Haus Gottes zu renovieren ist gut. Und dabei passiert etwas Interessantes, was niemand vorausgesehen hatte. Die Bibel wird gefunden. Die Bibel wird gefunden. Ich muss so schmunzeln, weil wenn ich bei uns im Erzhausen auf der Bibelschule unterrichte, dann ist es mir schon so gegangen, dass ich im ganzen Haus nach unserem alten Liederbuch gesucht habe, dem Pfingstjubel, und ihn nicht finden konnte. Das ist quasi das Liederbuch, was unsere Bewegung mal vor 70 Jahren veröffentlicht hat. Das gibt's gar nicht mehr. Hast du schon mal was vom Pfingstjubel gehört? Du schon, ja. Und da muss ich dann zum Direktor gehen, wenn ich da mal reingucken möchte, und sage: Johannes, hast du noch einen Pfingstjubel? Ja, ich habe da noch einen da irgendwo im Real stehen. Und dann hole ich mir manchmal so ein Buch raus und lese meinen Studenten mal so alte Texte vor, was wir früher so gesungen haben. Die Reaktion ist meistens: Wie gut, dass wir heute leben. Ja? Heute haben wir bessere Lieder. Also die Bibel wird gefunden. Der Hintergrund ist der Sohn von Hiskia, das war der Manasse, der ist mit 12 Jahren König geworden, weil Hiskia dann doch gestorben ist, nach 15 Jahren. Also ist sehr, sehr früh König geworden. Er war total gottlos. Der gottloseste König, den Israel jemals hatte. Und ausgerechnet, der regiert auch noch 50 Jahre. Und in den 50 Jahren hat er alle Propheten umgebracht, die Bibel ausgerottet, hat Götzendienst getrieben und alle möglichen esoterischen Sachen da auch verbreitet. Ich habe gestern, heute Nacht habe ich schlecht geschlafen, habe ich so ein christliches Heft gelesen, habe festgestellt, dass es ganz, ganz viele Hexen gibt heute in Deutschland. Auf TikTok bieten die sich an, die haben Millionen von Klicks und denken mir, was läuft hier eigentlich? Ich kriege davon nichts mit. Was gerade in unserem Land läuft, ist so eine geistliche Verwahrlosung, das gibt es überhaupt gar nicht. Da werden Sachen gefeiert, da rollen sich mir die Zehennägel auf. Ich würde jetzt nicht zu weit gehen, aber das ist in seiner Zeit passiert. Das ganze Land geistlich total verwüstet, die Bibel war weg. Das ist fast wie heute. Jetzt wird die Bibel gefunden. Und dann lässt er den Hohepriester kommen und sagen, lies mal doch mal vor, was in der Bibel steht. Ich habe noch nie was davon gehört. Ich habe es ja noch nie gelesen. Ich hatte ja keine. Und dann liest er ihnen das ganze Alte Testament nicht, sondern nur die 5 Bücher Mose, das Gesetz, liest er ihm vor. Das ging wahrscheinlich einen ganzen Tag oder 2 Tage. Und am Ende wird das zusammengefasst. Die 5 Bücher Mose enden mit einer Option, mit der Wahloption. 5. Mose 28 bis 5. Mose 30. Fluch oder Segen? Ich habe dir das ganze Gesetz vorgelegt, sagt Mose zum Volk. Jetzt wähle. Willst du das leben und du wirst florieren, deine Familie wird florieren, das Land wird Ertrag abwerfen, ihr werdet viele Kinder haben, echt ein super Leben. Wähle den Segen oder wähle den Fluch. Wenn du dich abwendest von Gott, wird es den Bach runtergehen. Und wir lesen mal kurz, was hier Mose ganz zum Schluss sagt. Und das hört er jetzt. Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch heute vor die Wahl gestellt habe zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wählt das Leben, damit ihr und eure Kinder nicht umkommt. Das hört er jetzt. Er ist total entsetzt. Er hätte ja auch sagen können, ja, puh, so wie Hiskia, wie gut, dass bis jetzt noch nichts passiert ist. Die letzten paar Jahre, bevor die Katastrophe dann kommt, ich fliege nochmal nach Mallorca oder sowas, ich mache mir nochmal ein gutes Leben, so viel wie möglich von der verbleibenden Zeit noch genießen. Hätte er auch machen können. Macht er aber nicht. Sondern seine Reaktion, die gefällt mir natürlich, ist klar, sonst würde ich nicht über ihn sprechen. Hier heißt es dann in 2. Könige 22, Vers 11. Und es geschah, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Sollte jetzt bitte keiner tun, das könnte peinlich werden. Also, aber damals war das ein Ausdruck von tiefster, äußerster Erschütterung. Wenn jemand seine Kleider zerreißt, dann ist ein Skandal irgendwie passiert. Das darf nicht sein, das muss sich ändern. Er ist wirklich innerlich erschüttert. Mann, wir haben jahrzehntelang nicht auf Gott gehört. Jetzt geht alles den Bach runter. Die Assyrer sind schon vor der Haustür. Haben wir uns selbst eingebrockt, weil wir jahrelang nicht gehört haben. Ich sage euch eins, Deutschland wird eine schlechte Zukunft haben, wenn wir so weitermachen. Nicht, weil ich sage, Christen sind super und andere Christen und andere Menschen, die sind schlecht, die keine Christen sind, das sage ich gar nicht. Ich sage nur, wenn sich ein Volk dauerhaft von Gott abwendet, wird es negative Konsequenzen haben. So viel Mut habe ich, das zu sagen, ja, ohne ins Detail zu gehen. Und ich glaube, wir sollten das sehr, sehr ernst nehmen. Und ich wünschte mir, dass wir auch als Christen so eine Reaktion hinbekämen, dass wir unsere Kleider zerrissen und sagen, Gott, was ist mit unserem Land nur los? Es darf so nicht weitergehen. Ich sage euch eins, ich habe schon so gebetet, als ich noch in Bayreuth war, habe ich viele Erweckungsgottesdienste gemacht. Wir lagen da auf den Knien. Ich kann es euch sagen, wir haben wirklich geschrien zu Gott. Erweckung muss kommen. Es muss sich was ändern. Aber leider ist es immer schlimmer geworden. Vielleicht müssen wir noch mehr beten, noch intensiver an die Sache rangehen. Jedenfalls sein Mindset ist, das Mindset von Josia ist, ich habe eine Bürde für die kommende Generation. Mein Mindset ist, morgen, das geht mich an, die Zukunft ist mir nicht egal. Auch wenn es für mich selber vielleicht gar nichts bringt. Manchmal frage ich mich, warum die Bischöfe und Kirchenführer in unserem Land nicht auch ihre Kleider zerreißen, angesichts der dramatischen Austrittszahlen. Also ich bin ja kein Landeskirchler und auch kein katholischer Priester, aber ich kann nachts nicht mehr schlafen, wenn ich die Zahlen lese. Würde vielleicht nicht so gehen, aber mir schon. Ich bin entrüstet, ich bin schockiert. Was passiert in unserem Land? Und was hört man so? Ja, nicht viel. Versucht, die Kirchengemeinden zusammenzulegen, irgendwie das alles zu organisieren. Aber wo ist der Aufschrei? Wo ist der Bußruf? Volk, 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 Land, 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 höre des Herrn Wort, wir müssen umkehren. Wow, aber wir wollen nicht mit Fingern auf andere zeigen. Lass uns mal lieber mit uns selber uns beschäftigen. Ich sehe die Mutter vor mir sitzen, mit der ich mich mal vor vielen Jahren bekehrt habe. Hat sie mich besucht vor einiger Zeit. Und kommen wir ins Gespräch und sagen, na Petra, wie geht's denn deinen 4 Kindern? Du hast doch so süße Kinder gehabt. Und dann fängt sie an zu heulen und sagt, Bernhard, kein einziges Kind ist mehr in der Gemeinde. Sind alle weg. Sie vergießt Tränen an meinem Tisch, denkt mir, mein Gott, was ist da nur los? Eine ganze Generation ist verloren gegangen. Ich denke an meinen Kollegen, er ist Pastor, er hat 5 Kinder. Und vor ein paar Jahren habe ich mit ihm gesprochen, habe gefragt, na, wie sieht es aus mit deinen Kindern und so. Er sagt, kein einziger kommt in die Kirche. Und ich sage, was macht das mit dir? Er sagt, es vergeht keine Woche, wo ich nicht so am Boden bin, dass ich am liebsten alles hinschmeiße und sage, ich kann nicht mehr. Ich habe total versagt. Boah. Auch in unseren Kreisen. So viele Menschen, die mal hier bei uns waren, die mal Jesus angenommen haben, gerade auch die nachwachsende Generation, sind nicht mehr da. Was macht das mit uns? Zerreißen wir unsere Kleider oder sagen wir uns, na ja, so eine schlechte Zeit. Ich habe euch eine Statistik mitgebracht von Ron Luce, den haben wir in Singapur kennengelernt und ich spreche auch darüber auch im BFP, weil es eine dramatische Statistik ist, die nochmal neues Licht, neue Perspektive auf diese Austrittszahlen wirft, die wir ja auch in Deutschland haben. Ganz viele Menschen treten aus der Kirche aktiv aus oder fangen erst gar nicht an. Vielleicht kann man es nicht überall sehen, aber hier gibt es eine Statistik aus den USA, die zeigt, dass jede Generation seit dem Zweiten Weltkrieg prozentual weniger Christen hervorgebracht hat. Das heißt, die Traditionsweitergabe, die Glaubensweitergabe funktioniert nicht. Unsere Großeltern waren zu fast 100% noch Christen in Deutschland. Die nächste Generation waren nur noch 80%. Die nächste Generation nur noch 60%. Dann werden die ganzen Begriffe ja aufgezählt, die Boomer, die Millennials, Generation X, Generation Z und so weiter, was noch alles kommt. Seht ihr die Kurve, wie sie runtergeht? Jetzt sind es nur noch, also die Millennials sind nur noch zu 67% dabei. Und irgendwann mal in wenigen Jahren sind vielleicht nur noch 15%. Dann ist gar kein Christ mehr da. Wenn die Austrittszahlen so weitergehen in Deutschland, dann werden wir in 20, in 30 Jahren gar keine Christen mehr haben in unserem Land. Macht das irgendwas mit uns? Ihr merkt schon, dass ich ziemlich angegriffen bin durch das. Aber das Schlimme ist, es geht nicht nur darum, dass die Kirche insgesamt weniger Leute hat, sondern dass die Generationen verloren gehen. Weil alle zusammengenommen sind wir immer noch 50%. Aber die jüngere Generation in Deutschland, aber die jüngere Generation sind vielleicht noch 15%. Das heißt, je länger die Zeit geht, immer weniger junge Leute entscheiden sich für Jesus Christus, entscheiden sich in der Kirche mitzumachen. Das heißt, es geht dramatisch bergab. Wir verlieren die kommende Generation, das ist der Punkt. Und das ist der Grund, warum wir auch nach Singapur gefahren sind, weil uns das brennend interessiert. Wie habt ihr das geschafft, die nachwachsende Generation für Kirche, für Jesus, für das Reich Gottes zu begeistern? Warum habt ihr so viele junge Leute in eurer Kirche? Ja, das hat natürlich Gründe, weil sie dieses Problem ernst genommen haben und gesagt haben, wir wollen sein wie Josia, nicht wie Hiskia, nicht für heute leben, sondern wir wollen für morgen leben. Und das heißt, dramatische Veränderungen müssen kommen. Und ich komme auf die Zielgerade, das Lobpreisteam kann ganz schön nach vorne kommen. Josia trifft umgehend viele Maßnahmen, um das Unheil doch noch irgendwie abzuwenden und den Segen für die Zukunft zurückzugewinnen. Er ist radikal. Ich habe euch mal eine Liste mitgebracht von Maßnahmen, die im Kapitel 23 beschrieben werden. Ich fasse sie nur ganz kurz zusammen. Das Erste, was er macht, ist, dem ganzen Volk wird überall, in jedem kleinen Winkel, auch in Galiläa und in der Wüste Judäa, überall wird das Wort Gottes dem Volk vorgelesen. Der schickt also Leser aus, oder Prediger könnte man sagen, überall wird das Wort Gottes vorgelesen. Dass den Leuten noch die Schuppen von den Augen fallen und sie erkennen, wow, wir müssen wählen, Fluch oder Segen. Das haben wir ja alles nicht gewusst, muss einem ja jemand sagen. Das ist das Erste. Erkenntnis kommt vom Wort Gottes. Wir müssen das Wort Gottes verkündigen. Es muss wieder allen bekannt werden. Das Zweite, er führt das ganze Volk in einen neuen Bundesschluss mit Gott. Er nutzt seine Macht aus. Das ist kein Machtmissbrauch, würde ich sagen, sondern das ist eine Zukunftsinvestition. Er zitiert sie alle nach Jerusalem. Alle Mann herkommen. Ihr seid vom Gesetz her verpflichtet, dreimal im Jahr zu einem Fest nach Jerusalem zu kommen. Ihr kommt. Und jetzt werden wir unseren Bund mit Gott erneuern. Wir müssen es ernst nehmen, Freunde. Es ist heiße Zeit. Drittens, er verbrennt alle Götzenstatuen im Hause Gottes. Da sah es auch noch wüst aus. Da stand alles Mögliche rum. Raus damit. Er entlässt viertens alle Priester, die anderen Göttern geopfert haben. Fünftens, er zerstört die Opferstätten, an denen die Kinder ihre Eltern dem Moloch geopfert haben. Das waren Kinderopfer. Das findet statt im Land. Das beendet er sofort. Und das Sechste, er führt regelmäßig das Passafest für das ganze Volk wieder ein. Also verschiedene Maßnahmen, auf die einzelnen Maßnahmen kommt es nicht so an. Es kommt darauf an, dass man aus dieser Botschaft eine Handlungsoption ableitet. Und ich möchte euch heute Morgen ein bisschen herausfordern und euch die Frage stellen und auch mir die Frage stellen, lebe ich für heute oder lebe ich für morgen? Was heißt das denn, wenn ich mich entscheide, für morgen zu leben? Welche Konsequenzen hat das für mein Leben hier als Christ, für mein Leben hier auch in der Kirche? Und ich glaube, das hat was mit Reife zu tun. Wie definiert man geistliche Reife? Am Beispiel dieser zwei Könige kann man es, glaube ich, ganz gut ablesen. Der eine sagt, die Zukunft ist nicht meine Sache. Der andere sagt, die Zukunft ist meine Sache. Das geht mich an. Ich habe gelernt, dass Reife oder zunehmende Reife nicht mit zunehmendem Alter kommt, sondern mit zunehmender Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und mich für die Zukunft einzusetzen. Und das können wir am Josia sehr, sehr gut ablesen. Meine Frage also ist abschließend, welche Perspektive auf dein Leben steuert dich? Neigst du dazu, ein gottesfürchtiger, echter Jesusjünger zu sein, aber de facto so zu leben wie Hiskia? Das Wort Gottes ist gut für mich. Und danach zu leben, bringt mir was. Das ist super. Bitte weiter so. Aber es ist zu wenig, um einen Unterschied zu machen. Oder bist du bereit, deine Perspektive zu verändern, so wie Josia, und sagt, ich will, dass die Welt, die Kirche, die Gesellschaft besser hinterlassen wird nach meinem Leben, als so, wie ich sie selbst empfangen habe. Ich will, dass die Welt besser ist, wenn mein Leben zu Ende ist, als am Anfang, als ich angefangen habe. Es geht um die Perspektive. Wenn du bereit bist zu einer Josia-Perspektive, dann möchte ich dir heute vier Vorschläge machen, wie du es umsetzen kannst. Der erste Vorschlag ist einfach, aber trotzdem sehr schwer. Bist du bereit, dich mit uns allen darauf einzulassen, eine Kirche der Generationen zu sein, wo alle Generationen sich darauf konzentrieren, die nachwachsende Generation ins Haus zu holen? Dafür würde ich dich gern gewöhnen. Das kostet etwas. Ich habe jetzt nicht die Zeit, vielleicht haben wir es im September, würde euch gerne ein Zeugnis noch vorspielen von einem alten Mann, den wir in Singapur getroffen haben. Der hat uns zu Tränen gerührt, der gesagt hat, ich möchte, dass meine Enkel zum Glauben kommen. Und deswegen bin ich in eine andere Kirche gegangen. In meiner Kirche, die ist ausgestorben. Da war mal eine Erweckung, aber die ist nicht mehr. Und ich möchte nicht einfach nur ein gutes Leben haben, meine schönen Lieder hören und immer alles so haben, wie es immer gewesen ist. Mir ist es egal, wenn es laut ist. Ich schaue mal was in die Ohren. Ich will, dass meine Enkel kommen und meine Cousins kommen und meine Cousinen kommen. Und das hat er auch erlebt. Das hat uns total abgeholt. Das ist ein Preis. Du warst ein glücklicher alter Mann. Ich habe mich mit ihm abgelichtet, Selfie gemacht. Er erinnert mich daran, dass es sich lohnt, umzustellen. Zweitens, ich übernehme Gebetsverantwortung für die Kirche. Wie wäre es, wenn du heute sagst, ich kann nicht so viel machen, aber beten kann ich. Ich bin bereit, eine Gebetspatenschaft zu übernehmen für eine Familie mit jungen Kindern. Wie wäre es? Und ich habe, oder bei euch auf eurem Stuhl liegt eine Karte, da steht Fürbitte drauf. Ihr könnt mal ganz kurz hochlupfen, mal sehen, ob ihr sie findet. Da ist auch ein Stift dabei. Ich möchte gerne, dass wir diese Karte heute mal zweckentfremden. Ja? Und ich möchte sie so gerne dafür gewinnen, dass du eine Antwort gibst und darüber nachdenkst, gleich im Gebet nochmal. Das Erste ist, bin ich bereit, um mich für die nachwachsende Generation einzusetzen und auch die Veränderung mitzutragen. Erstens, zweitens, bin ich bereit, eine Gebetspatenschaft zu übernehmen? Dann schreib das doch einfach auf und wenn es geht, sogar mit deinem Namen, weil dann kann ich auf dich zukommen und dir vielleicht eine Familie vorstellen, die es super cool fände, wenn du regelmäßig für sie betest mit ihren Kindern. Das ist die Idee. Drittens, ich bin bereit, Teil zu sein an einer Offensive der Ausbildung der nachwachsenden Generation. Vielleicht kannst du Flöte spielen oder vielleicht kannst du Schlagzeug spielen oder Gitarre spielen und sagst, ich bin nicht im Lobpreisteam, aber ich kann eine Stunde in der Woche kann ich investieren, damit einer von unseren nachwachsenden Teenagern ein Instrument lernt. Das kann man machen. Oder ich kann fotografieren und ich gehöre nicht zum Fototeam, aber so anderen Leuten ein paar Grundbegriffe beibringen, das kann ich schon. Ich bin bereit, mitzuhelfen, andere auszubilden, zu trainieren. Ich wechsle meine Rolle, ich wechsle meine Perspektive. Ich bin nicht nur einfach da, wie auch jetzt schon, sondern ich bin da, um anderen zu helfen, stärker und besser zu werden, anderen ein Vater und eine Mutter zu sein. Ganz konkret, dann schreibt das doch bitte auf. Und das vierte ist, ich habe keine Zeit, ich kann nicht viel einbringen, aber ich kann eins machen. Ich kann finanziell eine Person freisetzen, die sich stärker um die nachwachsende Generation kümmert, die wir noch gar nicht im Team haben. Auch das ist ja eine Möglichkeit. Alles ist denkbar. Aber ich möchte gerne schließen, diese Predigt schließen, mit diesem Bild vor Augen. Leben für heute oder Leben für morgen? Hiskia oder Josia? Und ich möchte Sie einladen, jetzt mit mir aufzustehen. Und das mal so auf mich wirken zu lassen. Heute ist es keine so besonders erbauliche Predigt, ich gebe es zu. Aber es ist vielleicht eine wegweisende Predigt, weil es darum geht, die Weichen zu stellen. Und wir haben eine Verantwortung, ihr Lieben, nicht nur für uns selbst gut zu leben, sondern auch für die kommende Generation ein Zuhause zu schaffen, wo sie ankommen können, wo sie Jesus erleben können, wo sie geheilt werden, ein Zuhause finden. Dafür möchte ich dich so gerne gewinnen. Und wir beten mal gemeinsam und strecken uns aus, dass Jesus uns Kraft gibt durch den Heiligen Geist. Halleluja. Jesus, wir danken dir, dass du deine Kirche liebst und dass du uns liebst und dass wir eine Perspektivveränderung erleben dürfen, wenn wir uns auf dich einlassen. Wir wollen gerne so werden wie Josia, der sagt, nein, es darf nicht so kommen, wie es jetzt schon abzusehen ist. Wir können das Rad rumreißen, indem wir eine neue Haltung einnehmen. Halleluja, Jesus, danke. Wir dürfen stärker werden im Gebet. Wir dürfen stärker werden in der Hinwendung zu anderen. Wir dürfen stärker werden in unserer finanziellen Beteiligung. All das sind Möglichkeiten. Hilf uns ja, unseren Platz zu finden, um die Zukunft zu gewinnen für die kommende Generation, für Menschen, die ohne Gott, ohne Hoffnung leben. Danke, Jesus. Halleluja. Und bevor wir jetzt das Gebet abschließen, möchte ich dich einladen, nochmal die Augen zu schließen. Vielleicht geht es dir heute ja auch so, dass du sagst, ich möchte mich einfach nochmal ganz neu für Jesus Christus entscheiden. Ich weiß nicht, ob ich lebe oder ob ich tot bin. Ich bin wie diese Katze dort in diesem Karton. Aber heute möchte ich eine Entscheidung treffen. Ich möchte mich für das Leben entscheiden. Segen und Fluch, ich will den Segen haben. Ich möchte mit Gott in Berührung kommen. Ich will, dass er mein Leben beeinflusst, dass er mit mir vorangeht. Wenn du sagst, es ist mein Wunsch, ich möchte das gerne festmachen, wir schauen jetzt nicht rum, dann heb doch mal kurz deine Hand und sag, hier bin ich, ich wähle das Leben. Dankeschön, 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 Dankeschön. Danke, ihr Lieben. Wer ist noch da, sag, ich möchte das gerne machen, Dankeschön, Dankeschön, danke, Halleluja, Halleluja. Gott nimmt das total ernst und deine Herzensentscheidung wird er beantworten. Und wir wollen das einfach festmachen mit einem Gebet, was wir jeden Sonntag sprechen. Und ich möchte euch so gerne einladen, dass wir es nochmal gemeinsam laut auch sprechen, auch als Bekenntnis, dass Jesus Zugang hat zu unserem Leben. Seid ihr bereit? Lasst uns gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Herz bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen.